Amen. Sei ich die Geschenke angesagt?
Ja, hat
ich. Ah ja. Ja, dann guten Abend allerseits. Oha, noch Platzdiskussionen. Gut, ja, versuche ich jetzt nochmal. Guten Abend allerseits. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich fühle mich auch total willkommen geheißen. Also, danke. Gemeinde Teil 5 ist schon. Ich überlege gerade, ob ich nochmal runterkommen soll. Das war eigentlich, letztes Mal war das total schön, als ich unten gestanden habe. Und es würde, glaube ich, gehen, oder? So von der Teilnehmerzahl her. Ihr redet nicht mit mir heute? Okay, dann ist mir das auch egal. Dann bleibe ich einfach hier oben. Also, wenn, das kann ich auch. Kann auch nicht mit euch reden. Also es ist Gemeinde Teil 5 und es würde schon echt helfen, wenn ihr hin und wieder mal was wenigstens sagen würdet, dass ich merke, dass ihr noch da seid, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das ist, wenn man hier oben steht, man sieht gar nichts, also man sieht halt bloß Lichter und da sind so ein paar Kerzen, die man sehen kann. Das ist auch gut so, das ist gewollt so, aber von daher ist man immer so ein bisschen auf Feedback, also akustisch hörbares Feedback angewiesen, damit man weiß, dass man nicht mehr ganz alleine ist und freut sich dann auch immer sehr darüber. Also von daher irgendwie an der richtigen oder falschen Stelle irgendwie mal ein ermutigendes Amen oder irgendetwas Ähnliches wäre total nett von euch. Yeah. Ja, super. Es ist Teil 5 hier unserer Predigtreihe über Gemeinde. Jetzt habe ich gesehen, es waren so sind ein paar neue Leute hier, die jetzt die ersten 4 Teile nicht mitgekriegt haben. Das wird gar nicht so extrem schlimm sein. Wir haben das auch alles im Internet, jesusfreaksremscheid.de unter Predigten. Könnt ihr euch das gerne alles nochmal nachhören. Und falls ihr das nicht macht, werdet ihr wahrscheinlich trotzdem auch in der Lage sein, dieser Predigt hier zu folgen. Und falls das doch nicht funktioniert, fragt am besten nachher irgendjemand, der die anderen Teile gehört hat. Da fällt mir gerade nur Alex ein, aber dem könnt ihr dann ja nachher alle fragen und sie wird euch bestimmt gerne eine Zusammenfassung geben, sodass ihr dann voll auf dem Laufenden seid. Heute kommt ein Predigtthema, das sehr aktuell ist bei Jesus Freaks oder eigentlich immer aktuell gewesen ist bei Jesus Freaks, wo wir bei verschiedenen Freaks-Docs drüber gesprochen haben und bei einigen Willow Freaks, nämlich Gemeinde als Kraft und Feld. Und ich vermute mal, dass eigentlich jeder, der so vielleicht so, haben wir 10 Jahre oder sowas bei den Freaks gewesen ist, schon irgendwas mitgekriegt hat von dem Thema. Es sei denn, irgendwie ihr wart auf keiner Veranstaltung, keiner größeren überregionalen Veranstaltung von JFI, dann vielleicht nicht. Aber eigentlich war das über Jahre unser Thema, dass wir gesagt haben, Gemeinde soll nicht so sehr als Feld betrachtet werden, sondern als Kraft. Und ich werde gleich erläutern, was es damit auf sich hat. Und meine halt nach wie vor, dass es ein wichtiges Thema ist, wie das uns auch hier in Remscheid beschäftigt und dass man nicht aus den Augen verlieren sollte, sondern immer wieder mal darüber nachdenken sollte. Zu Anfang würde ich gerne euch 2 kleine Definitionen davon geben, was Gemeinde überhaupt ist. Das habe ich in den letzten 4 Teilen noch gar nicht gemacht. Wir hatten schon darüber geredet, was das Neue Testament über Gemeinde sagt, haben in den letzten beiden Teilen über Kommunikationsprobleme mit der Außenwelt gesprochen, warum die uns manchmal irgendwie ganz anders verstehen, als wir es eigentlich gemeint haben und warum da die Beziehungen manchmal so im Argen sind. Aber ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, was denn eigentlich Gemeinde ist. Und deswegen 2 ganz einfache Definitionen davon. Das griechische Wort für Gemeinde, weiß jemand, was das ist? Genau, das griechische Wort ist Ekklesia und es bedeutet so viel wie die Herausgerufene oder kann es auch plural auffassen, dann sind es die Herausgerufenen. Und das ist ein ganz normales griechisches Wort gewesen, also das haben jetzt nicht die ersten Christen erfunden, um ihre Zusammenkünfte damit zu beschreiben, sondern die Ekklesia ist in der griechischen Art Gemeinschaft zu leben, waren es die mündigen Bürger, die sich getroffen haben, um die Geschicke der Stadt zu bestimmen. Das heißt also eigentlich eine politische Veranstaltung gewesen oder ein politisches Gremium gewesen, das sich zusammengesetzt hat und überlegt hat, wo soll die Stadt eigentlich hin, was sollen wir machen, sollen wir irgendwelche anderen Menschen hier ansiedeln, sollen wir Kriege führen oder sonst irgendetwas. Das hat die Ekklesia gemacht. Und das heißt wie für Gemeinde, dass wenn wir herausgerufen sind, von Gott Berufene sind, dann sind wir gleichzeitig aber auch die prägen sollen, die Gemeinde eigentlich aufhört, Gemeinde zu sein, wenn sie sich nicht mehr um draußen kümmert. Und das ist schon mal ein extrem wichtiger Punkt, denn es bedeutet, dass Gott uns nicht einfach nur gerettet hat, damit wir jetzt hier aufeinander sitzen und darauf warten, bis der Herr wiederkommt oder bis wir sterben, sondern dass Gott uns hier einen Auftrag gegeben hat, dass wir hier sind, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, dass wir hier sind, um Reich Gottes Kultur in unsere Städte hineinzubringen, dass wir also ganz positiv gesagt, wir auch hier sind, um Menschen zu prägen und die Gesellschaft um uns herum zu prägen und dass es eigentlich nicht geht, irgendwie, dass wir das nicht machen und uns einfach nur darüber freuen, dass wir hier zusammen sind, ist eigentlich viel zu wenig. Und die zweite Definition von Gemeinde ist von Karl Barth. Karl Barth ist ein Schweizer Theologe gewesen. Irgendwelche Schweizer hier? Ja, okay, dann seid stolz. Und wie Karl Barth war ein hervorragender Theologe, ein ganz großer des 20. Jahrhunderts. Und er hat eigentlich Zeit seines Lebens in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Und Karl Barth hat sich ganz viele Gedanken gemacht über Kirche. Und er lebte auch in einer Zeit, die politisch sehr schwierig gewesen ist, also gerade zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, hat fast im Alleingang die Barmer Erklärung verfasst, die also nach Barmen in Wuppertal benannt worden ist, aber trotzdem hat er sie großenteils geschrieben. Und es war eine ganz wichtige Bekenntnisschrift und wie der bekennenden Kirche gegen Adolf Hitler. Und er war so auch ein sehr politisch engagierter Mensch. Und ich habe das irgendwann mal gelesen und finde das also bis auf den heutigen Tag total cool, dass er also während der ganzen 30er Jahren alle seine Predigten auch direkt an die Reichskanzlei und an Hitler persönlich geschickt hat, so in der Hoffnung, dass er vielleicht noch ein bisschen Theologie lernen würde und Vernunft annähme. Aber es hat leider nicht geklappt. Also gerade alles, was er über Juden geschrieben hat, ging immer irgendwie auch ans Dritte Reich, aber die wollten einfach nicht Vernunft annehmen. Und Karl Barth sagte, das Wort Kirche kommt aus dem Lateinischen, nämlich von Zirkus. Und war heute beim Spazieren, habe ich den Zirkus gesehen, der ist da oben auf dem Zirkusplatz. Irgendwie da musste ich natürlich dann auch unwillkürlich wieder an Karl Barth denken. Und er meinte natürlich nicht irgendwie, dass es in der Gemeinde jetzt zugeht wie im Zirkus oder dass es da irgendwie zugehen sollte wie im Zirkus, sondern das Wort Zirkus bedeutet einfach, dass Leute im Kreis um in der Manege rumsitzen und gucken halt, was da passiert, nämlich der aus der Clown auftritt und so. Und Karl Barth hat es irgendwie so interpretiert, irgendwie, dass die Kirche um Jesus herum sitzt. Also Kirche oder Gemeinde ist immer da, wo Menschen sich um Jesus versammeln, wo er der Mittelpunkt irgendwie des Ganzen ist, wo Leute irgendwie auf ihn konzentriert sind und auf Jesus schauen. Da ist Gemeinde und da ist Kirche. Und er hat das so ausgedrückt, irgendwie, dass in der Kirche das bereits gefeiert wird, was in der Welt noch nicht erkannt worden ist. Dass wir also schon wissen, was das Heil bedeutet, dass wir schon Christus kennen, dass wir schon einen Vorgeschmack auf den Himmel haben können. Und alle diese Dinge, die in der Welt irgendwie noch total abstrakt sind, wo man vielleicht mal schon von gehört hat, aber noch nicht so drin ist, das wird hier schon gefeiert. Und das bedeutet natürlich auch, dass je mehr wir Erlösung verstehen und je begeisterter sind wir sind von Jesus und von den Möglichkeiten seines Reiches, umso mehr wird Kirche anziehend sein. Und ich stelle mir das so vor, wie das zur Zeit, wo Barth das geschrieben hat, da gab es irgendwie noch nicht viel Fernsehen und Radio und so, da war es echt noch was total Besonderes, wenn Zirkus in die Stadt gekommen ist und dann ist jeder dahin gegangen. Jetzt heute ist das, glaube ich, schon mittlerweile schwer, die Kinder zu motivieren, in Zirkus zu gehen und Erwachsene gehen überhaupt nicht dahin. Ich war jetzt bestimmt schon seit 30, 35 Jahren oder sowas mittlerweile schon nicht mehr im Zirkus. Aber damals war es echt was anderes. Wenn der Zirkus kam, waren alle auf den Beinen, sind alle dahin gegangen. Und das ist so ein schönes Bild wie für das Reich Gottes, wenn das Gemeinde ist, wie Leute, die so leidenschaftlich mit Jesus am Start sind, die so sehr irgendwie feiern, dass sie erlöst worden sind, dass alle anderen Leute in der Stadt wieder zukommen und sich das unbedingt mal ansehen wollen und wenigstens so ein bisschen Anteil haben wollen daran, dann ist das etwas total Bombastisches. Und so bedeutet auch dieses Bild von Karl Barth, dass Gemeinde nicht irgendwie etwas ist, was sich abschottet. Kann nicht irgendwie bedeuten, dass wir das Zelt zulassen und keinen reinlassen, sondern es bedeutet einfach, dass wir einen Vorgeschmack geben für diese Welt und damit eben auch wieder für die Menschen draußen da sind. Und ich glaube, dass es ein extrem wichtiger Punkt ist an Gemeinde, dass Gemeinde eben nicht ein Selbstzweck ist, irgendwie, dass es uns nicht nur irgendwie darum geht, irgendwie das, was wir haben, sondern dass es eigentlich viel mehr um die Menschen da draußen geht. Und dass Gemeinde auch ein Stück weit aufhört, Gemeinde zu sein, wenn es zum Selbstzweck wird. Wenn es bloß noch irgendwie um uns geht, ist irgendwas total im Argen und muss repariert werden. Und für mich ist das immer so eine Sache gewesen, die mir Schwierigkeiten gemacht hat. Also ich habe immer Angst davor gehabt und habe das auch bis heute, dass ich als Pastor irgendwann so ein Gemeindetier werde. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachempfinden könnt, aber wahrscheinlich doch. Es ist ohne weiteres möglich, dass Gemeinde so ein Lebenszweck wird, irgendwie der einzige Inhalt, den man überhaupt noch hat. dass man eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, irgendwas vorzubereiten, irgendwie Predigten vorzubereiten, zu irgendwelchen Häkelkreisen irgendwie der Damen einzuladen oder was weiß ich, wie viele Kreise es irgendwie gibt in manchen Gemeinden und man ist immer nur noch damit beschäftigt, auf irgendwelchen Meetings zu sein und irgendwelche anderen Christen zu treffen und so dieses Gemeindeding aufrecht zu erhalten und das bringt eigentlich gar nichts mehr für die Leute draußen. Und das ist echt, glaube ich, meine größte Angst im Leben oder eine meiner größten Ängste im Leben. Ich glaube, ich habe tatsächlich weniger Angst vorm Tod irgendwie als davor, irgendwie so ein völlig nutzloses Leben wie für eine einzelne Organisation zu führen. Und echt, da sei der Herr vor, irgendwie, dass Gemeinde irgendwie so etwas wird, irgendwie so ein implodierendes Ding, irgendwie, das immer nur nach innen geht und nicht nach außen. Das soll echt auf keinen Fall so sein. Und so sehe ich in Gemeinde wie zwei Dinge irgendwie. Es muss irgendwie etwas reinkommen, nämlich es müssen Menschen reinkommen, wir sind hier, um Menschen zu erreichen und es sollen dann entsprechend auch irgendwie Leute reinkommen. Aber damit soll es nicht aufhören, sondern es muss auch wieder etwas rausgehen. Und die Menschen, die zur Gemeinde kommen, die in uns hinein geboren werden, wiedergeboren werden, Mitglieder werden, die bringen alle ihre Gaben mit und Ressourcen und Möglichkeiten, die sie haben. Und es kann eigentlich nicht sein, wie dass die Gemeinde darauf einfach sitzen bleibt und die Sachen hortet, die Gott uns gegeben hat, sondern es muss irgendwann auch wieder aus der Gemeinde rausgehen. Also diese Organisationsstruktur von Gemeinde oder Kultschock oder wie man es auch immer nennen möchte, ich darf nicht irgendwie so sein, wie das alles Gute drin bleibt und dass es nicht mehr rausgeht. Und ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren einen schönen Film gesehen. Alex, wie hieß der nochmal? Der mit Al Pacino. Nein, da sei Gott, vor dem Paten habe ich auch gesehen. Habe ich euch das eigentlich mal erzählt mit dem Paten? Habe ich bestimmt gemacht. Okay, dann mache ich es nicht nochmal. Nein, auch nicht der mit dem Maschinengewehr. Das war City Hall. Also gut, ihr seht, die meisten Al Pacino-Filme haben irgendwas mit Maschinengewehren zu tun. City Hall aber nicht, da hat er einen Politiker gespielt, der, was war der nochmal, der war Bürgermeister von New York und wollte irgendwie gerne Präsident der Vereinigten Staaten werden und dann in so einen Skandal verwickelt worden. Und der hat die ganze Zeit irgendwie ganz schlaue Zitate gehabt und super Reden gehalten und ich habe so einige Ausschnitte davon auch mal im Predigerseminar, irgendwie von meinen Predigerseminar-Teilnehmern analysieren lassen. Und unter anderem spricht er irgendwann irgendwo und er bringt so ein Zitat von Aristoteles und sagt irgendwie, alles Gute muss in die Stadt fließen, weil die Stadt Größe hat. Und ich dachte, wow, das spricht mich total an. Irgendwie ersetze Stadt durch Gemeinde und sage dann, alles Gute muss in die Gemeinde fließen, weil die Gemeinde etwas Größeres ist als man selber. Fand ich total super damals. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, so, ja, aber was ist, wenn das jetzt alles in die Gemeinde reingeflossen ist? Und dann ist das doch auch irgendwie ziemlich blöd. Und eigentlich sollte es nicht so sein, wie das nur alles Gute hineinfließt, sondern es muss auch wieder hinausgehen in die Welt. Und so der erste Teil ist schon mal total entscheidend. Natürlich, wenn wir sagen, hier ist Reich Gottes und das bauen wir und wir machen das für Gott, dann kann es nicht sein, wie dass wir ihm nicht unser Bestes geben, sondern dann muss er unser Bestes kriegen. Das ist irgendwie ganz klar, aber es muss auch da bleiben. Also es darf nicht da bleiben, sondern es muss auch rausgehen. Und mich hat es immer schon sehr gestört, wenn Christen nicht irgendwie ihr Bestes geben, so im Reich Gottes, ist das schon irgendwie eine peinliche Sache. Irgendwann mal so eine Geschichte gehört, ich hoffe, das war nicht in dieser Gemeinde, wo für Missionsarbeit gesammelt worden ist und dann brachte irgendwie so eine Frau getrocknete Teebeutel mit, die sie halt einmal irgendwie schon irgendwie benutzt hatte und dann hat sie getrocknet und sagt, die kann man noch mit 2-3 Mal verwenden und hat die dann in die Mission gespendet. Weil da die so, boah, Alter, das ist so übel, das wäre mir auch echt sowas von peinlich, irgendwie als Missionar dann irgendwie mit so ein paar gebrauchten Teebeuteln irgendwie dazustehen. Aber ich glaube, mir wäre es auch irgendwie als Mensch, der diese Dinger spendet, wäre mir das auch so peinlich, das würde ich nicht übers Herz bringen. Also dann würde ich lieber selber die Teebeutel 5-mal verwenden, irgendwie aber dem Herrn eine ordentliche Packung Teebeutel geben für die Mission, als das umgekehrt zu machen. Also das ist schon ganz klar, irgendwie der erste Schritt muss schon da sein. Wir wollen unser Bestes geben. Aber es darf halt auch nicht irgendwie drin bleiben. Es darf nicht so sein, dass unser Bestes nur irgendwie dazu da ist, uns gegenseitig zu bespaßen und Bauch zu pinseln und uns zu helfen, qualitativ hochwertig dem Herrn nachzufolgen, sondern irgendwie das Gute, was wir haben, muss auch wieder in die Welt hinausgehen. Denn Gott segnet uns, damit wir andere damit segnen. Und wenn wir auf dem, was er uns gegeben hat, einfach nur sitzen bleiben, dann ist es definitiv nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und so meine ich, dass es da so zwei Denkansätze gibt, Paradigmen sagt man da auf schlau, nämlich dass es die Möglichkeit gibt, Gemeinde irgendwie so zu sehen, irgendwie, dass man alles wie reinholen muss. Und das habe ich jetzt extra mal irgendwie rot abgegrenzt, weil das eigentlich ein No-Go ist. Und die zweite Möglichkeit, irgendwie, dass Gemeinde ihre Ressourcen auch wieder weitergibt, um andere Menschen zu erreichen, um Not zu lindern, um Leuten zu helfen. Das habe ich grün gekennzeichnet, denn das ist richtig gut. Und an dieser Stelle möchte ich euch mal ein Buch vorstellen. Dieses schöne Grüne, Alex, das ist immer noch grün, nee, ne? Ach, ist das gut. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, dass man rote Schrift auf einen grünen Umschlag macht. Es tut in den Augen weh. Es ist von Jerry Cook, ist glaube ich schon aus den 80er Jahren und es heißt Liebe, Annahme und Vergebung. Der Titel ist mehr als irreführend. Wenn man das so hört, denkt man eigentlich, es würde sich um ein Seelsorgebuch handeln. Ist aber gar kein Seelsorgebuch, sondern es ist tatsächlich ein Gemeindebaubuch, in dem Jerry Cook, der Pastor irgendwo in den USA, ist glaube ich mittlerweile auch schon gestorben, sein Gemeindebaukonzept vorstellt und so ein paar Dinge irgendwie erklärt, die er verstanden hat auf dem Weg. Und ich finde es ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist unheimlich leicht zu lesen, ist überhaupt nicht irgendwie theologisch kompliziert, sondern einfach irgendwie richtige Augen öffnen an manchen Stellen und es macht Spaß zu lesen. Ich habe mich schon vergewissert, man kann das auch wieder kaufen. Es war eine ganze Weile, war es leider vergriffen, aber es ist jetzt auch schon wieder im Kultshop erhältlich. Und Jerry Cook baut so dieses Prinzip auf oder diese Unterscheidung auf und sagt, man kann Gemeinde auffassen als ein Feld. Dann ist das das Feld, das wir beackern. Irgendwie, dann ist es das, wo wir unsere Gaben reinbringen und wo wir drin arbeiten. Oder man kann sagen, Gemeinde ist eine Kraft. Und wenn Gemeinde eine Kraft ist, dann geht es nicht um unsere Organisationsstrukturen, dann geht es nicht irgendwie um unsere Gottesdienst und unsere Räumlichkeiten, noch nicht mal um unseren Kicker, sondern dann geht es darum, dass wir Gottes Kraft hinausbringen in die Welt und dass eigentlich überall da, wo wir als Christen sind, Gemeinde ist und dass überall, wo wir mit Menschen reden, wie Jesus da ist, dass überall da, wo wir Leute segnen, die Kraft des Heiligen Geistes am Start ist und dass Gemeinde eben nicht bloß in diesen Räumlichkeiten stattfindet, sondern dass Gemeinde völlig dezentral überall irgendwie in der Stadt ist und in verschiedenen Städten und damit letzten Endes irgendwie Gemeinde überall in der Welt ist. Und er definiert das so. Ich lese euch das mal vor. Beim Feldkonzept ist die organisierte Gemeinde der Ort, zu dem die Leute kommen, um das Werk Gottes zu tun. Eines Bauern Feld ist der Ort, an dem er für seine Ernte aussät und seine Arbeit verrichtet. Genauso ist das Feld im Sinne von Gemeinde der Ort, an dem die Gemeinde ihre Arbeit leistet. Was immer von der Gemeinde getan werden muss, wird hier getan. Diese Auffassung, dass das Feld der Ort ist, an dem die Arbeit geleistet wird, ist entscheidend. Jesus sagt, das Feld ist die Welt, Matthäus 13, Vers 38. Daraus ergibt sich, dass die Arbeit der Gemeinde in der Welt getan werden soll. Wenn wir die Vorstellung haben, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem die Arbeit für Jesus getan werden soll, dann sind wir von dem Konzept, das Jesus ursprünglich vermittelte, abgewichen. Anstelle der Welt haben wir die Gemeinde zum Arbeitsfeld gemacht. Das spricht mich echt jedes Mal irgendwie von Neuem an, weil ich weiß, dass diese Gefahr da ist, Gemeinde wirklich als ein Feld aufzufassen und wie alles irgendwo immer innerhalb dieser Gemeinde zu tun, alles irgendwie im Rahmen von organisierter Gemeinde zu tun. Und ich glaube, dass es echt ganz anders sein sollte. Und dass das Christentum sich gerade in den ersten Jahrhunderten so extrem ausgebreitet hat, weil die Leute eben nicht irgendwie Gemeinde irgendwo als den Ort gesehen haben, wo man sich trifft, sondern einfach die ganze Welt irgendwie als den Ort wie für Reich Gottes gesehen haben und überall, wo sie waren, Gottes Reich aufgerichtet haben, überall, wo sie waren, in Gottes Kraft unterwegs waren, mit Menschen geredet haben und so eine Struktur aufgebaut haben, die letzten Endes das Römische Reich erschüttert hat und es bei weitem überdauert hat, was wahrscheinlich nicht geklappt hätte, wenn man ganz normal, wie wir es heute oft machen, Gemeinde als Feld ansieht. Und ich wollte euch für beide Ansichten mal 5 Überschriften geben, die auch alle von Jerry Cook sind. Das heißt, also ich habe mir überhaupt nichts hier selber ausgedacht, ist völlig unkreativ heute, sondern bin bloß irgendwie das Buch durchgegangen und habe das so ein bisschen sortiert, um euch einfach mal zu zeigen, was der Unterschied ist von diesen beiden Sichtweisen. Es sind immer die gleichen Überschriften und dann verschiedene Auslegungen oder Erklärungen dazu. Das erste ist, worauf legt die Gemeinde als Feld Wert? Und die Antwort, die er da gibt, ist, das Wichtigste sind Räume, Werbung und Programme. Und es ist tatsächlich, wenn du ein bisschen in der Gemeindebauliteratur unterwegs bist, und das muss ich ja berufsmäßig schon irgendwie sein und habe deswegen echt super viele von diesen Büchern gelesen, es geht echt immer um diese drei Sachen. Das Erste, was gesagt wird, du musst ordentliche Räumlichkeiten haben. Die Räumlichkeiten müssen am besten super zentral sein. Wenn du dann diese Räumlichkeiten hast und die endlich fertig renoviert hast, dann geht es los. Man muss Programme entwickeln. Und diese Programme müssen, eine Weile hieß es immer Seeker-sensitive sein. Weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, aber irgendwie was muss zielgruppenrelevant sein. Irgendwie, es müssen die Leute draußen in der Welt, irgendwie, die müssen echt Spaß daran haben. Irgendwie, die Gemeinde muss Angebote haben für jemanden in der Stadt. Und damit die bekannt werden, muss man in Werbung investieren. Und das heißt, dass in der Gemeinde als Feld der größte Teil des Budgets genau für diese Sachen drauf geht. Alles, was man an Geld hat, das geht letzten Endes für Miete und Räumlichkeiten drauf und für Flyer und ein bisschen dafür, dass man Sprecher irgendwie anstellt, von außen besorgt oder irgendwelche Bands einlädt. Und das ist irgendwo der erste wichtige Punkt in der Gemeinde als Feld. Ist ganz klar, wie manches davon ist nicht falsch. Es ist bloß wie falsch, wenn der Fokus so total darauf liegt, dass man die ganzen anderen Sachen vernachlässigt. Also natürlich braucht man in Deutschland Räumlichkeiten, irgendwie schon gerade in Remscheid, wo es immer regnet. Es ist ja fast unmöglich, irgendwie ohne Räumlichkeiten irgendwie auszukommen. Und wenn man welche hat, dann will man natürlich auch, dass die gut aussehen. Also das ist gar nicht mal irgendwie total falsch. Aber es ist falsch oder es wird falsch an diesem Moment, wo man Gottes Reich identifiziert oder gleichsetzt mit Räumen und Programmen und Werbung, ist definitiv irgendwie etwas völlig daneben. Zweite Frage ist, welche Ziele verfolgt denn so eine Gemeinde als Feld? Und auch das ist wieder was ich total überführend fand. Besucherzahlen, Gemeindebudget und Baulichkeiten umreißen. Wenn sie keine große Scharen erreicht, verlagert sich die Vorstellung von Erfolg von der Quantität auf die Qualität. Es tut schon so ein bisschen weh. Denn es ist immer so eine Sache, irgendwie, man ist wie aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn zwei Pastoren sich treffen, dann lässt irgendwann einer von beiden eine Zahl fallen. Und es ist mal unterschiedlich, wer das ist, aber irgendwann sagt jemand, ach, letztes Wochenende hatten wir, ich weiß gar nicht so genau, aber ungefähr 764 Gottesdienstbesucher. Wie viel habt ihr eigentlich? Und dann, ja, ist der andere irgendwie entweder lügen oder vielleicht irgendwie etwas sagen, was ihm eigentlich peinlich ist. Aber es ist irgendwie so eine ganz große Nummer irgendwie. Ne? Es wird auch immer wieder gesagt, man muss Gottesdienstbesucher zählen, man muss irgendwie das genau wissen, irgendwie wer kommt und nachher noch rausfinden können, wer warum eigentlich gekommen ist, welche Maßnahmen haben denn wirklich gegriffen. Und das ist so die entscheidendste Größe, irgendwie die Gottesdienstzahl. Und wir haben das früher auch gemacht. Also wir haben über Jahre hinweg irgendwie in jedem Gottesdienst irgendwie gezählt und hatten nachher irgendwie unsere Grafen dann da und haben es irgendwann nicht mehr gemacht. Nicht aus Überzeugung, sondern weil wir es einfach vergessen hatten und die Zahlen vielleicht auch nicht irgendwie so entscheidend sind. Aber eigentlich ist das ein total bekloppter Gedanke, dass man sich in der frommen Welt fragt, wie viele Gottesdienstbesucher man hat, aber kaum jemand fragt irgendwie danach, wie viele Heilungen hat es eigentlich letztes Jahr gegeben. Oder wie viele Leute haben Jesus kennengelernt in eurer Gemeinde? Oder wie vielen Witwen und Waisen ist eigentlich geholfen worden? Oder irgendwie, was habt ihr mit eurem Geld gemacht? Irgendwie habt ihr was in die Mission hineingegeben? Irgendwie gibt es irgendwelche Programme in eurer Gemeinde, die dazu da sind, irgendwie soziale Gerechtigkeit in der ganzen Welt darzustellen? Und das sind eigentlich so die Sachen, die Jesus uns ja gefragt hat, ne? Wo es irgendwie in den Evangelien immer und immer wieder irgendwie drum gegangen ist, dass Menschen gedient werden muss und so weiter. Ich glaube, Jesus hat nicht ein einziges Mal irgendwie über Werbung und Gemeinderäume und sowas geredet, aber ganz viel irgendwie darüber geredet, dass in der Kraft des Heiligen Geistes Leuten gedient wird. Und wir würden, glaube ich, gut daran tun, wenn wir unsere Aufmerksamkeit schon mal von diesen äußerlichen Dingen irgendwie weglenken und mal irgendwie auf das gucken, was Jesus eigentlich gemacht haben möchte. Und vielleicht sieht Gemeinde irgendwie nachher dann ganz anders aus. Vielleicht muss man an einigen Punkten echt radikal und massiv umdenken. Aber es wäre auf jeden Fall schön, irgendwie in so eine Jesus-Mäßigkeit reinzukommen und nicht irgendwie um so ein komisches goldenes Kalb irgendwie rumzutanzen, indem man immer irgendwie über die Zahlen redet, die eigentlich Gott nicht interessieren. Dritte Frage ist, wie erreicht die Gemeinde als Feld denn eigentlich das Ziel des Dienstes? Ach, auch schon wieder so ein ganz böser, pieksiger Punkt. Und so sagt Jerry Cook, Profis machen die Arbeit und ziehen bei Wachstum neue Profis nach. Und so entsteht eine klassische Gemeindestruktur. Ist eine Sache, die leider auch bei uns irgendwie der Fall ist. Wir hatten ja vor wenigen Monaten irgendwie erst diese NGE-Umfrage, irgendwie die letzten Endes irgendwie auch genau in diese Richtung da hineingezeigt hat. Nämlich, dass wir zwar inspirierende Gottesdienste haben und die durchweg auch irgendwie guten Anklang finden, aber dass wir doch gleichzeitig relativ wenige Leute haben, die geistliche Disziplinen entwickelt haben, die selbstständig beten und Bibel lesen und die in ihrem normalen alltäglichen Leben das mitkriegen, für das Jesus da ist und sein Reich mir durch sie baut. Und das hat uns echt total als Gemeindeleitung echt nachdenklich gemacht irgendwie und auch so bis auf den heutigen Tag, dass wir immer wieder irgendwie darüber reden und darüber beten, warum das eigentlich so ist. Aber es ist eben auch wie so ein typisches Kennzeichen von so einer Gemeinde als Feld. Du hast irgendwelche Profi-Leute da, irgendwie sei es irgendwie als Prediger oder Lobpreisleiter oder vielleicht, wenn die Gemeinde noch weiter wächst, dann irgendwie auch als Kindermitarbeiter und Hauskreisleiter. Und die machen irgendwie eigentlich die Arbeit und der Großteil der Menschen lässt sich so mitziehen oder wird bespaßt, irgendwie freut sich, dass sie dabei sein können, aber werden niemals irgendwie aktiv in Gottes Reich. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz blöd, denn Jesus hat uns allen den Heiligen Geist dargelassen und wir alle haben die gleiche Kraftausrüstung wie er. Und so sollte es eigentlich sein, dass in der Gemeinde keine große Trennung da ist wie zwischen Profis und Nicht-Profis, sondern dass jeder von uns in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, dass jeder von uns wie Gottes Stimme hört und Bibel liest und alle diese Sachen da sind. Also dass einfach ein lebendiges, normales, geistliches Leben für jeden irgendwie nicht nur erreichbar ist, sondern auch im Leben der meisten Christen einfach völlig normal ist. Und als der vierte, was motiviert eine Gemeinde als Feld? Und er sagt Evangelisation, Menschen in die Gemeinde zu ziehen. Danach müssen die Leute in der Gemeinde gehalten werden, also werden Programme ausgearbeitet, die darauf zugeschnitten sind. Und auch das ist wieder irgendwie so eine Sache, das ist total typisch für Gemeinde. Man macht irgendwelche Aktionen und guckt nachher, wie viele sind denn da geblieben, wie viele sind denn eigentlich hängen geblieben. Und das ist eigentlich eine total eigennützige Sache, denn dann geht es letzten Endes doch irgendwie hauptsächlich bei allen evangelistischen Aktionen darum, dass die eigene Gemeinde wächst, dass das Feld, das man beackert, größer wird und dass man Kerben in seine Bibel machen kann, in Kolz machen wir ja keine. Und es ist eigentlich irgendwie auch wieder gar nicht wie das, was Jesus so auf dem Herzen hatte, wenn ich die Evangelien lese. Sondern eigentlich ist bei ihm fast das Gegenteil gewesen. Er ist so viel durch die Gegend gezogen, er hat nirgendwo irgendwelche Strukturen aufgebaut, sondern es war halt einfach überall, wo er war, hat er Menschen gedient und hat sich gar nicht großartig darum gekümmert, irgendwie, dass die nachher weiter in seiner Nachfolge blieben und seine eigene Jüngerschar größer geworden ist und er danach irgendwie der Rabbi mit der größten Jüngermenge gewesen ist, sondern er hat einfach überall Menschen gedient. Und ich bin eigentlich froh, irgendwie, dass ich das hier bei echt super vielen sehe. Irgendwie, ich habe so viele Geschichten und Zeugnisse schon irgendwie gehört, wo irgendjemand von euch auf der Arbeit mit jemandem geredet hat oder gebetet hat und sich auf der Arbeit Leute bekehrt haben, die nie bei uns in Gottesdienst gegangen sind, sondern in andere Gemeinden nachher irgendwie heimisch geworden sind. Und das finde ich gut. Ich glaube, dass wir schon eine ziemliche Reich-Gottes-Mentalität haben. Wir haben auch eigentlich keine Prediger hier, die nicht auch überall anders irgendwie in Deutschland oder im Umkreis irgendwie predigen und viele unserer Bands sind irgendwie auch immer mal wieder unterwegs. Und das finde ich gut. Irgendwie, das ist tatsächlich irgendwie nicht so da, irgendwie, dass wir nur Programme haben, irgendwie, um Leute irgendwie hier zu binden, sondern dass auch so eine Reich-Gottes-Mentalität da ist und wir es einfach wissen, dass unser Feld, ist jetzt ein schlechter Ausdruck in dem Zusammenhang, aber dass die Leute, die wir erreichen wollen, irgendwie auch über Remscheid hinaus und auch über unseren Gemeindehorizont hinaus sind und dass wir auch da hinein investieren. Und die letzte, fünfte Frage, die er stellt, wer ist denn, wo liegen eigentlich die Gefahren dieser Auffassung von Gemeindeleben? Und er ist halt ein Pastor und wahrscheinlich sieht das irgendwie deswegen hauptsächlich da die Gefahren in diesem Bereich. Und so sagt er, Pastor ist entweder ein Superstar oder aber er ist eine Marionette. Und beides ist irgendwie auf jeden Fall hinreichend bekannt, wie aus der Gemeindelandschaft. Entweder hast du Gemeinden, die den Pastor irgendwie super finden irgendwie und alles tun, was er sagt, irgendwie an eine falsche Hörigkeit reinkommen. Oder aber es ist irgendwie total umgekehrt, wie man hat so eine Lobby in der Gemeinde, die auch genau sagt, was gepredigt wird und völligen Einfluss hat. Und letzten Endes wie hat der Geistliche schon gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie was von Gott zu empfangen, sondern ist immer irgendwie daran, an dieses Feedback gebunden. Bitte? Das habe ich nicht verstanden. Ach, oder man ist ein Arschloch, okay. Und das führt alles zusammengenommen dazu, dass die Gemeinde im Laufe der Zeit entweder mittelmäßig wird oder aber in eine weltfremde Abschottung kommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wahr ist. Mir ist es echt unmöglich, dass es anders wird. Wenn du mit nur irgendwie Profis da bist, irgendwann werden die schlechter werden und man kommt in so ein Mittelmaß irgendwie hinein, Feuer erlischt, irgendwie man hat doch irgendwann keinen Spaß mehr, irgendwie einen Menschen zu bespaßen und so wird man irgendwann mittelmäßig. Und ganz oft ist es halt auch, wie das Gemeinde sich echt abschotten, irgendwie, ne, dass man irgendwie sich nur noch um sich selber dreht, irgendwie, dass man gar nichts mehr irgendwie mit Menschen außerhalb zu tun hat. Und das ist natürlich auch total blöd. Ich brauche Vitamine. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist da gut, Orangensaft. Dann geht er weiter und kommt in das Positive. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich eine ganze Menge Stoff heute bringe. Irgendwie das tut mir nicht leid, weil ich auch Sonntag in Urlaub fahre. Und das heißt, ich habe dann sowieso noch ein bisschen Zeit, das irgendwie alles irgendwie zu verdauen und noch so ein bisschen nachzuarbeiten und sacken zu lassen. Aber ich meine, bei mir hat es auch eine Weile gebraucht, bis das alles irgendwie gesagt ist, weil ich teilweise das sehr überführend finde. Dann geht er weiter und spricht über die Gemeinde als Kraft und definiert das folgendermaßen. Die Gemeinde sind Menschen, die zum Dienst zugerüstet sind und dem Namen Jesu an allen Orten Bedürfnisse stillen. Das heißt, jeder, der zur Gemeinde gehört, irgendwie hat ein Umfeld, das ihn aufgebaut hat, irgendwie ist selber Jesus-mäßig am Start und überall, wo ihr seid, ist Gemeinde und es wird den Menschen an diesen Orten gedient. Und damit eben auch gerade Menschen, die es niemals schaffen würden, in einen Gottesdienst zu gehen, die keinen Bock darauf haben, kein Interesse irgendwie, körperliches Widerwillen irgendwie dagegen verspüren oder sonst irgendetwas, aber trotzdem, irgendwie, wo sie nicht in die Gemeinde kommen, wir geben die Gemeinde halt einfach zu ihnen. Dieses bekloppte Sprichwort, ich weiß gar nicht, woher das kommt, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Prophet oder umgekehrt, ist da irgendwie total gültig. Und wieder sagt er 5 Sachen, die die Gemeinde als Feld ausmachen und die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Und wieder die gleichen. Worauf liegen bei der Gemeinde als Kraft die Akzente? Bei der Gemeinde als Kraft liegen die Akzente auf Anbetung, Schulung und Gemeinschaft, weil damit geisterfüllte Menschen hervorgebracht werden. Das ist grob der zweite Teil unserer Predigtreihe über Gemeinde gewesen, wo ich aus der Apostelgeschichte 2. Kapitel gepredigt habe, was denn eigentlich Gemeinde ist und was Gemeinde ausmacht. Und da sind das mehrere Aspekte wir schon daraus. Nämlich Gemeinde ist dazu da, Menschen zu entwickeln, die in ihr sind. Das heißt, den Leuten zu helfen, Christus-Charakter zu entwickeln, sich Jesus-mäßiger zu verhalten, ihre Gaben kennenzulernen und in ihren Gaben zu wachsen, in die Ausübung dieser Gaben hereinzukommen. Gemeinde ist dazu da, wie das Gott angebetet wird, ne, dass wir einfach wissen, wer unser Gott ist und ihn verherrlichen in Liedern und Gebeten und in allem, was irgendwo spirituell ist. Gemeinde ist dazu da, dass wir Gemeinschaft haben untereinander, denn das ist auch irgendwie immer wieder mal nötig, dass man mit Gleichgesinnten zusammen ist und sich austauscht. Und letzten Endes ist halt Gemeinde einfach dazu da, irgendwie, dass Christen hervorgebracht werden und in geistliche Reife kommen. Zweites, welche Ziele setzen wir uns? Jedes Gemeindemitglied zu geistlicher Ganzheit führen, geistlich auszurüsten und zum Dienst in die Welt zu senden. Nicht Profis machen, sondern jeder. Also das machen nicht Profis, sondern jeder macht es. Der Satz war jetzt so ein bisschen komisch. Also das ist das Ziel irgendwie des ganzen Gemeindes, ist einfach dazu da, dass jeder, der dazugehört, Jesus-mäßiger wird. Und eigentlich sollte es so sein, dass jeder, der mit Jesus unterwegs ist, auch die Möglichkeit hat, wieder etwas in die Gemeinde zu geben und dass es eben nicht nur von Profis abhängig ist, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, in dem Ganzen mitzumachen. Das machen wir speziell irgendwie durch Zeugnisteile und gibt ja auch immer die Möglichkeit, prophetisch noch irgendwie was von Jesus weiterzugeben. Es ist auch, glaube ich, in all den Jahren noch nicht vorgekommen, dass irgendjemand, der gesagt hat, ich würde gerne predigen, dann eine Abfuhr gekriegt hat, sondern nicht jeder, der das wollte, hat auch die Möglichkeit gekriegt, genauso wie jeder, der gefragt hat, ob er nicht mal irgendwie im Lobpreis, irgendwie in einer Band oder sowas mitspielen dürfte, irgendwie auch dazu die Gelegenheit gekriegt hat. Also wir sind super offen dafür, wollen das eigentlich wie total gerne, dass jeder von uns irgendwie etwas vom Herrn empfangen kann und es für alle Leute irgendwie weitergeben kann, weil das einfach total wichtig ist. Also es wäre schreckliche Monokultur, wenn Gemeinde nur von mir geprägt werden würde, dann würdet ihr nachher alle irgendwie kleine Störche sein und das wäre eine ganz grauenhafte Vorstellung, also da sei wirklich der Herr vor und von daher wäre es eine schöne Sache eigentlich, wenn es sogar noch mehr so wäre, irgendwie, dass es mehr Menschen irgendwie hier prägend werden würden und dass das, was Jesus euch gegeben hat, auch in die Gemeinde hineingetragen wird. Drittens, was ist der Dienst der Gemeinde als Kraft? Wenn Menschen heil werden, dienen sie auch. Es werden durch sie andere Menschen erreicht. Jeder baut so Reich Gottes an seinem Ort. Also es ist wieder, eigentlich geht es alles irgendwo in diese gleiche Richtung. Das Ziel der Gemeinde als Kraft ist nicht, irgendwie, dass wir nachher irgendwie sagen können, wir haben 5000 Gottesbesucher, Dienstbesucher, sondern das Ziel ist, irgendwie, dass wir sagen, wir haben so und so viele Menschen, die heil geworden sind hier, die ihre Vergangenheit hinter sich gelassen haben, wie die Jesus innerlich irgendwie gesund gemacht hat und gerne auch äußerlich gesund gemacht hat und die jetzt wieder irgendwo ihrerseits in ihren Familien und Arbeitsplätzen unterwegs sind und da dem Herrn dienen und als geheilte Menschen Jesus rüberbringen. Viertens, was ist die Motivation der Gemeinde als Kraft? Die Gemeinde als Kraft wird zu einem Instrument der Heilung innerhalb der Stadt, anstatt eine Zufluchtsstätte zu sein, zu der sich Menschen aus der Stadt flüchten. Und das ist schon ein richtiger visionärer Satz. Gemeinde ist dann nicht mehr irgendwie, dass man sich reinflüchtet, sondern Gemeinde ist einfach überall. Und wir haben ganz oft irgendwie diese Metapher vom Rettungsschiff irgendwie verwendet, die kommt von Reinhard Bonnke und ist irgendwie in einem richtigen Zusammenhang irgendwie auch sehr richtig. Aber Gemeinde irgendwie ist nicht nur ein Rettungsschiff. Und Gemeinde ist nicht nur die Zuflucht, wo man von außen reinkommt und sich dann wohlfühlt, weil man nicht mehr in der bösen Welt ist, sondern eigentlich sollte Gemeinde wirklich das Licht sein, irgendwie das in die Welt hineinscheint, das in der Dunkelheit sichtbar ist und zwar an allen Orten irgendwie der Stadt. Und deswegen muss es eigentlich etwas Dezentrales sein, muss überall, wo wir sind, irgendwie ist Christus und ist Gemeinde. Und entsprechend sollte eben es so sein, dass es überall in der Stadt auch die Gemeinde sichtbar wird und Gottes Kraft dadurch sichtbar wird. Und der fünfte Punkt ist so ein bisschen bescheuert, weil ich glaube, dass er einfach so bloß sich gedacht hat, es muss irgendwelche Gefahren geben, aber es ist ihm keine eingefallen. Und deswegen schreibt er, das Konzept der Gemeinde als Kraft birgt auch potenzielle Gefahren. Und die einzigen Gefahren sind, dass der Pastor nervös wird, wenn Laien Fehler machen und eine solche Gemeinde für Außenstehende seltsam wirkt. Das mag durchaus der Fall sein bei einigen Gemeinden. Ich weiß es nicht, also bei den meisten Gemeinden, die ich kennengelernt habe, ist es tatsächlich nicht so, dass irgendjemand nervös wird, wenn irgendjemand anders Fehler macht. Aber das kann ja durchaus sein. Da haben wir natürlich irgendwie einen absoluten Pluspunkt. Wir haben früher, vor 12 Jahren oder sowas, war irgendwo immer so eins unserer Mottos, born to be seltsam, dass ich für euch noch daran erinnern könnt. Und das hat sich, glaube ich, bis heute nicht geändert. Also wir sagen das jetzt nicht mehr irgendwie so besonders häufig. Aber es ist eigentlich immer noch so. Ne? Wir probieren ja immer wieder mal was aus und auch völlig offen irgendwie dafür. Das heißt also, wer irgendeine bescheuerte Idee hat, irgendwie kann das auch normalerweise hier umsetzen. Und macht das irgendwie gerne auch. Also macht wirklich gerne irgendwie Gebrauch davon. Hier wird garantiert keiner nervös, wenn irgendjemand irgendwo mal einen Fehler macht. Und sicherlich, wir hatten auch manchmal irgendwie so richtig peinliche Situationen, will ich jetzt irgendwie gar nicht von reden. Ich meine, allein unser Zeugnisteil hat ja irgendwie auch schon sehr viele Möglichkeiten irgendwie zum Skurrilen geboten. Und ich erinnere mich dann vielleicht an eine einzige Situation noch, irgendwie, das war noch im alten Kultschock, wo irgendwann mal jemand Zeugnis gegeben hat, der total auf Pille war. Und er hat die seltsamsten Sachen erzählt und ich weiß nicht mehr, was das genau war, aber ich weiß nur, dass ich da gestanden habe und es wäre mir eigentlich total peinlich. Und irgendwann dachte ich, ach, das ist cool, das ist einfach total cool, irgendwie, dass die Gelegenheit da ist, dass jemand total verballert irgendwie von draußen reinkommt und irgendwie was erzählt und nachher sogar noch einen Applaus kriegt und Leute dann noch mit ihm reden und vielleicht beten, ist total geil. Das ist ein totales Plus irgendwie für uns und das wollen wir uns auf jeden Fall irgendwie auch bewahren. Und es soll echt nicht aufhören. Also wir wollen irgendwie Sachen machen, die komisch sind. Irgendwie ist es völlig in Ordnung, Fehler bei uns zu machen. Also immer Sachen ausprobieren, wenn was falsch da nachher irgendwie bei ist, ist total egal. Also es ist besser, irgendwie eine Gemeinde von Leuten zu haben, die mit Jesus unterwegs sind und Fehler machen, als eine Gemeinde zu sein, wo alles irgendwie immer steril und perfekt ist. Also das will kein Mensch. Also ich zumindest nicht. Und wenn ihr es wollt, dann seid ihr hier definitiv auch falsch am Platz. Also es ist wesentlich irgendwie besser, irgendwie eine Offenheit dazu haben, einfach was auszuprobieren, Sachen völlig in den Sand zu setzen. Aber irgendwie der Spirit stimmt und es gibt die Möglichkeit, irgendwie mitzumachen. Ja, ich bin fertig. Ließe sich natürlich noch sehr viel irgendwie anderes darüber sagen. Das Buch hat ja auch noch einige Seiten. Ich wollte es euch auf jeden Fall auch nochmal ans Herz legen. Also man kann es käuflich erwerben im Kultschock. Falls ihr Shop, ich sage mal Kultschock heute, aber ich meine Kultshop. Also falls ihr gerne lest, irgendwie kauft es euch doch einfach mal, lest es mal durch, irgendwie denkt mal ein bisschen darüber nach und lasst euch mal davon inspirieren. Und es ist echt immer irgendwie die Gefahr, irgendwie Gemeinde, wenn man sich nicht drum kümmert, wird Gemeinde irgendwann ein Feld. Wenn man sich nicht darum kümmert, wird Gemeinde irgendwann eine Organisation und wird erstarren. Und ehrlich, alles, was uns von einer total erstarrten Gemeinde trennt, sind 20 Jahre vielleicht. Und wenn wir gegensteuern, wird es vielleicht irgendwie funktionieren, wie das immer noch Leben irgendwie da ist. Aber wenn man nicht gegensteuert, wenn man nicht über diese Tendenzen wahrnimmt, wenn man nicht irgendwie weiß, irgendwie, dass man in der Gefahr ist, irgendwie zu erstarren, sobald man irgendwie anfängt, etwas zu machen, dann ist das auf jeden Fall echt eine super gefährliche Sache. Und deswegen echt, lasst uns echt dafür beten, wie lasst uns darüber nachdenken, wie wir es machen können. Lasst uns darüber reden, wie wir es schaffen können, nicht irgendwie in der Gemeinde als Feld zu enden, sondern wie es möglich ist, irgendwie auch in 10 Jahren noch Menschen um uns herum zu erreichen. Und das, was wir hier angefangen haben, lebendig zu erhalten, dass wir es nicht irgendwie einfach nur eine tote Organisation haben, der wir dienen. Denn das wollen wir alle nicht. Amen.